Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Ich mache da gar nicht eine grosse Begrüßungsrede. Hallo zusammen! Hallo Dani!
Hallo Dara!
Hallo Benjamin!
Hi zusammen!
Ja, wir sind heute in einer Dreierkonstellation. Dani und ich sind heute nicht allein. Wir haben den Benjamin dabei. Das ist Rolling Pastor. Oder wie heisst du auf Instagram?
Pastor in Progress.
Pastor in Progress, ja genau. Du bist eine gewisse Bekanntheit, hast du ein bisschen, gell?
Ich bin auch schon erkannt worden auf der Straße, aber ich glaube, ich bin maximal, ich weiß auch nicht, cool prominent oder so.
Ja.
Aber du bist schon auf der Straße erkannt worden? Okay, das habe ich noch nie hergebracht. Also nicht, dass halt es auch, Ziel wäre.
Ich glaube, es liegt daran, dass ich mal in einer Werbekampagne von der Pride Zurich sichtbar war. Und dass ich bei Tele Zürich war. Das sind so zwei Sachen, die auslösen können, dass man erkannt wird.
Ja, ja, und gerade in dieser Churchy-Bubble, jetzt online und so, dunkt es mich, die ist ja auch relativ klein und überschaubar. Und gerade in der Schweiz sowieso. Und dann ja, kennt man einander irgendwann ein bisschen. Du bist nämlich nicht nur Pastor in Progress, du hast jetzt vorhin gesagt, mit der Pride hast du irgendwie da noch ein bisschen Kontakt. Und das ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Dani und ich haben am Sonntag aufgenommen, zum Juni, zum Pride Month, so ein bisschen unsere Vergangenheit mit queeren Themen. Und da haben wir gefunden, ja, wir nehmen da eine Fachperson gerne in unseren Podcast. Und darum bist du heute da. Mega cool.
Ich freue mich heute da. Merci.
Vielleicht muss man noch sagen, es ist das erste Mal, wo wir das dritte aufnehmen, wo wir noch eine zusätzliche Person haben. Von dem bin ich gespannt, wie die Dynamik wird sein.
Wir schauen, dass wir es nicht zu oft reinreden.
Ja, genau. Ja, und es ist ja eben so, dass du, wie gesagt, irgendwie da so als Fachperson jetzt vorgestellt wirst. Aber vielleicht kannst du gerade kurz sagen, warum bist du Fachperson für diese Themen und so ein bisschen, was machst du beruflich? Was ist so dein Feld?
Ich mache beruflich viele. Heute bin ich aber mit dem Hut da als Leiter von einer Fachstelle für LGBTIQ+-Themen in der reformierten Kirche von der Stadt Zürich. Das heisst, ich mache vor allem Bildung und Weiterbildung zu queeren Themen für Mitglieder und für Mitarbeitende und probiere auch immer wieder auszuschaffen, wo es Veränderungen braucht in unserer Kirche oder wo wir noch drauf schauen können, sodass queere Menschen gut integriert sind als Mitarbeitende, aber auch als Mitglieder und sichere Räume haben in unserer Kirche.
Und dann ist es ja so, dass du bei der Pride bist ja auch, hast du den Gottesdienst gemacht, gell, letztes Jahr? Irgendwie so etwas ist mir noch im Kopf.
Wir haben ein Team, das den Pride-Gottesdienst gestaltet. Dort bin ich dabei gewesen, letztes Jahr, also die letzten zwei Jahre. Durch das wir aber jetzt, also man muss sagen, das Projekt heisst Mosaik in der reformierten Kirche von der Stadt Zürich. Und das hat inzwischen zwei Teile. Auf der einen Seite haben wir die Mosaic Church, was eigentlich eine Gemeinde ist, wo meine Kollegin sagt immer hetero-friendly ist, also nicht queer-friendly, sondern hetero-friendly. Das ist eine Gemeinde, in der meine Kollegin versucht, mit Freiwilligen, mit Leuten, die sich engagieren, hinzubringen, dass queere Menschen können beheimatet werden in unserer Kirche. Und auf der anderen Seite haben wir die Fachstelle. Und mein Ziel ist eigentlich, so die Grundlage zu legen, dass das nachhaltig passieren kann. Weil, ich sage jetzt mal, wenn man nur ein Grüppli macht, wie zusammen Gottesdienst feiert, ist das noch nicht integriert in die Gesamtkirche. Und unser Ziel wäre eigentlich, dass es irgendwann einfach integriert ist in die Reformierkirche und alle queeren Personen ohne irgendwelche Ängste oder Vorannahmen in jede Gemeinde gehen können. Und durch das bin ich jetzt nicht mehr dabei bei dem Pride-Gottesdienst. Ich bin aber privat im Organisationskomitee von der Pride Zürich dabei und dort im Bereich Politik tätig. Das heisst, so Sachen wie Mottos, da tue ich immer mitwirken. Hm. Die wachsen ab und zu auf meinem Mist. Aha. Oder auf meinem Mist mit anderen zusammen.
Ja.
Ja, okay.
Kennst du das Motto, Dani, von diesem Jahr?
Hey, ich habe einfach nachgeschaut.
Echt?
Ich habe es wieder vergessen. So ein Streber. Ich habe es wieder vergessen. Ich weiß, letztes Jahr war es so gewesen, irgendwie miteinander reden oder irgendetwas, oder nicht?
Und genau, lass uns
Jahr,
darüber
sprechen. Ja, genau, lass uns darüber sprechen. Ich weiß einfach wirklich nicht mehr.
Also das Motto ist das Jahr, frei in jeder Beziehung seit 30 Jahren, weil wir das 30 Jahre Jubiläum haben. Vielleicht, falls ihr in Zürich unterwegs seid, dann habt ihr auch mal das Pride-Tram gesehen, wo jetzt einen Monat lang quasi das Tram in Pride-Farbe und mit Infos zum Thema Pride durch ganz Zürich fährt.
Morgen werde ich in Zürich sein, vielleicht sehe ich es.
Du musst dich achten. Also es ist sehr einfach sichtbar, ausser das Rivella-Tram fährt gerade durch, natürlich. Das ist auch sehr auffällig aktuell.
Ja.
mir ist jetzt vorhin in Sinn gekommen, Dani und ich haben über das geredet, so, ja, wie das bei uns angefangen hat, dass wir überhaupt aufmerksam worden sind auf das Thema. Und du hast jetzt gesagt, 30 Jahre Pride. Also wird die auch seit 30 Jahren gefeiert? In Zürich oder anderswo?
Korrekt. Also es geht darum, dass Pride Zürich hat 30 Jahre Jubiläum.
Ja,
früher hat Pride noch anders geheißen. Eine Zeit lang CSD geheißen, so halt wie Philly, Christopher Street Day. Weil das eigentlich so der Anfang war, wo die Bewegung sichtbar wurde, ist in der Gesellschaft durch Aufstände, nicht durch genehmigte Demonstrationen, sondern durch Kämpfe auf der Straße, durch Aufstände auf der Straße, weil das so stark unterdrückt war. Und in Zürich ist dann das erste Mal vor 30 Jahren, also 1994, die erste Pride stattgefunden bei uns.
Ist Zürich eine der ersten Schweizer Städte gewesen, die einen Pride veranstaltet hat?
Ich habe das Gefühl, Zürich sei die erste Pride in der Schweiz, aber das ist es aus dem Fenster lehnen, wenn ich das sage.
Ja,
ja, Zürich oder Bern oder so. Also das wird ja schon höchstwahrscheinlich irgendwo so. Ja. Ich finde es nämlich deswegen so spannend, weil Dani, gell, du bist zum ersten Mal, bist du ein bisschen mit dem so in Berührung gekommen, wo du zu Zürich gewesen bist und gerade irgendwie Pride kurz bevor gestanden ist oder irgendwie so.
Nein, ich bin ja per Zufall in München gewesen, wo Christopher Street Day war. Meinst du das, wenn ich
erzählt habe? Nein, aber irgendetwas hast du noch von Zürich erzählt. Das ist, glaube ich, noch früher gewesen.
Ja, stimmt. Früher habe ich einfach immer festgestellt, dass im Monat Juni in Zürich überall Regenbogenflaggen rumhängen. Mhm. Genau.
Weil das ist so mega irgendwie speziell, eben 30 Jahre. Ich als Kind oder als Jugendliche, gerade in meiner Subkultur, ist mir das ja nie aufgefallen. Also für mich so offensichtlich, aha, das gibt's, das ist vielleicht seit 10 Jahren Maximum. So. Ich weiss nicht, Dani, wie es dir geht. Wahrscheinlich auch nicht viel länger, oder?
Ja, ich glaube wirklich auch nicht viel länger. Hm. Also, ja. Ich meine, das ist ja wirklich ziemlich totgeschwiegen worden in unserer Subkultur.
Ja, und das würde mich interessieren. Ist es, Benjamin, ist das nicht auch bei anderen so? Ist das wirklich nur in den Evangelikalen so?
Das ist eine komplexe Frage. Also einerseits muss ich sagen, ich bin ja auch Zentralschweizer. Also ich komme auch aus einem Kanton, wo eigentlich keine Pride hat. Wir haben es mal versucht, aber es ist ein bisschen gescheitert, weil einfach nicht genug Leute rum sind, um sich einbringen und organisieren. Ich bin aufgewachsen, ich bin 98 auf die Welt gekommen. Also ich bin noch nicht auf der Welt, als Pride das erste Mal war, hier in Zürich. Und für mich ist eigentlich die ersten paar Jahre von meinem Leben ist das Thema weit weg gewesen. Also ich komme aus einer linkshumanistisch prägten Familie, sehr schwache Kirchenanbindung. Und mir ist zwar schon bewusst gewesen als Kind, ich habe zwei deutlich ältere Schwestern, mir ist bewusst gewesen, dass es Menschen gibt, die homosexuell sind. Aber in meinem Alltag hat jetzt das eigentlich kaum eine Rolle gespielt, bis etwa 10, 11, 12. Und ich glaube, ich komme aus einer relativ aus einer sehr offenen Familie. Also in unserer Familie war es noch verhältnismässig festes Thema gewesen. Ich glaube aber in meinem Umfeld, dort wo ich aufgewachsen bin, in so einem kleinen Dörfli im Kanton Zug, ist das jetzt, ja, die Leute haben sich jetzt nicht wirklich gross damit beschäftigt. Man hat sich dann damit beschäftigt, weil es bei uns im Quartier nebendran hat es einen schwulen jungen Mann gehabt, der dann auch recht Ärger gehabt mit seinen Eltern, die ihn rausgeschmissen haben. Und dann ist das ein Thema gewesen, quasi in dem Moment. Aber sonst nicht. Darum glaube ich, das Bewusstsein für LGBTIQ-Themen würde ich euch voll unterstützen. Das ist eigentlich schon seit 10, 15 Jahren kommt das in die allgemeine Gesellschaft hinein. Und dann kommt es natürlich darauf an, es gibt Gemeinschaften oder Communities, wo das mehr das Thema ist oder weniger. Mhm. Aber meine Mutter ist Heilpädagogin, hat als Lehrerin und Heilpädagogin viel zu tun mit vielen Menschen, mit vielen Jugendlichen und Kindern. Und über das ist es wie bei uns hineingekommen. Und wenn wir jetzt in einem Bereich arbeiten, wo das vielleicht weniger ein Thema ist, dann ist es weniger etwas, was in die Familie oder im privaten Alltag kommt. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen, darum sind einerseits Milieus, Kirche ist ein Thema, je nach Gemeinschaft. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich meine, mir ist sehr bewusst gewesen, dass man als homosexuelle Person in meiner Gemeinde keinen Platz hat. Darum, es ist nicht nur die Freikirche-Bubble. So. Ich glaube, das ist die kurze Antwort.
Ja. Ja, es überrascht mich jetzt eigentlich, aber es stimmt schon, wenn man sich's überlegt. Aber eigentlich ist es noch krass, dass ich mich gar nicht so Spätzünder, Dani.
Das stimmt. Wobei, ich würde sagen, unsere Bubble oder unsere ehemalige Bubble ist jetzt sicher noch verbissener daran, das Thema weiter totzuschweigen, wenn dem andere vielleicht langsam offener werden in der Tendenz.
Ich finde es so spannend, ich habe mit diversen Pastoren, jetzt wirklich, also spezifisch der männliche Ausdruck, mit Pastoren aus Freikirchen zu tun, und ich viele davon auch wirklich schätze, auch wenn ich mit gewissen Sachen Schwierigkeiten habe, wenn wir andere theologische Haltungen haben. Mhm. Und der eine hat zum Beispiel erzählt, dass bei ihnen in der Gemeinde ist aktuell das Thema Sex vor der Ehe. Weil sie von der Kirchenleitung aus die Haltung vertreten, dass Sex nur für Paare ist, wo ein Mann und eine Frau verheiratet sind, ab dem Zeitpunkt von der Eheschließung. Und sie gleichzeitig junge Menschen in der Gemeinde haben, die mehr oder weniger oder ganz im Konkubinat leben, wo die Kirche Mitglieder auch davon ausgehen, dass sie sich nicht an das halten oder vielleicht sogar sicher wissen, weil die auch gar kein Geheimnis daraus machen. Und darum glaube ich, je nach Kirche sind auch noch andere Themen, die man daran arbeitet. Und bei ihnen ist zum Beispiel, glaube ich, die Frage, wie gehen wir das an? Können wir das direkt angehen? Was bedeutet das für uns als Kirche? Darum, ich glaube, es ist nicht nur das Thema Homosexualität. Gewisse Kirchengemeinden hängen noch an, ich sage jetzt mal, früheren Themen, wo in anderen Freikirchen schon abgehandelt sind und sind wie gar noch nicht ready, um über das Thema Homosexualität zu reden. Und andere sind bei Homosexualität schon durch. Und jetzt steht das Thema Transgeschlechtlichkeit da. Also ich glaube, da ist einfach sehr ein dynamischer Prozess, der je nach Gemeinde unterschiedlich aussieht.
Aber also das heisst, dass sie auch in dem Fall dich anfragen? Oder ist das im privaten Kontext, dass du so Kontakt hast?
Ich wünschte mir, angefragt zu werden. Mein grosser Wunsch ist, dass Gemeinden das Vertrauen können fassen, jemanden wie mich einzuladen und auszuhalten, dass ich ihnen Fragen stelle oder dass ich Sachen erzähle. Und nicht, dass ich habe nicht den Anspruch, dass sie sich verändern. Ich habe nicht den Anspruch, auch nicht ganz zu sagen, am Schluss sind wir queer affirming und ihr habt Pastorinnen, und das ist gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist eigentlich, dass sie an einen Ort hinkommen, wo sie mich einladen können und wir einfach mit mir zusammen einen Prozess machen. Und wo der Prozess landet, das ist dann individuell je nach Gemeinde. Mhm. Die Interaktionen finden im Moment immer nur im persönlichen Kontakt statt. Und einerseits ist das schön und erfrischend, so zu merken, okay, wenn sie das Vertrauen haben zu einem, dann stellen sie auch die Fragen. Und gleichzeitig macht mich ein bisschen traurig, wie zu wissen, dass das nicht funktioniert, so auf einer grösseren Ebene, sozusagen. Und ja, darum, ich wünschte mir, die Anfrage zu bekommen. Ich würde das auch total niederschwellig machen mit der Gemeinde, weil ich das Gefühl habe, dass es ihnen etwas bringen würde. Hm. Also, und eben jetzt in dem Innen wirklich mit einer Ergebnisoffenheit.
Ja.
Und was halt ist, die Gespräche brauchen ultra viel Energie. Also, ich kann im Rahmen von meiner militärischen Tätigkeit, wo ich halt einfach meinen Dienst mache als Armeeseelsorger und im Moment in der Ausbildung bin, habe ich mit verschiedenen Leuten aus Freikirchen zu tun. Und wenn wir über die Themen reden, dann habe ich ein Mantra, in dem ich mir sage, egal, was die Person sagt, das ist nicht gegen mich gemeint. Egal, was die Person sagt, das soll mich nicht als Christ oder als Mensch diskreditieren. Und mein Gegenüber hat das Mantra, egal, was er sagt, er hat nicht das Gefühl, ich bin ein Double. Egal, was er sagt nicht, dass ich ein schlechter Mensch oder ein schlechter Christ bin. Und das macht es natürlich ultra anstrengend, damit wir quasi die Brücke haben, wenn wir beide die Mantra uns die ganze Zeit sagen oder alle Beteiligten. Mhm. Und das macht die Form von Gespräch und Prozess ultra anstrengend. Ich habe persönlich das Gefühl, dass es der Weg ist, wo wir alle gehen sollten, ohne dass das Ziel fix ist.
Also finde ich mega stark, wenn du das kannst, vor allem weil du ja selber betroffen bist. Also du bist ja aus der queeren Community. Das heisst, das so wie zu abstrahieren von dir selber, das stelle ich mir schon noch schwer vor.
Manchmal ist es schwer, aber eigentlich, was für mich schlimmer ist in diesen Gesprächen, ist das Wissen darum, dass andere queere Menschen, die nicht so wie ich ein Unterstützungsnetzwerk haben, eine Partnerin, eine Familie, die voll für mich da ist und voll hinter mir steht, dass andere queere Menschen mit Leuten in Kontakt kommen, die diese Haltungen vertreten. Das ist für mich fast das Schwierigste am Ganzen. Das ist das, was mich alle betroffen macht in diesem Moment. Weil ich weiss, dass die Pastoren Kontakt haben mit Menschen, die labil sind, die unsicher sind, die vielleicht depressiv sind, und dann kommen sie noch mit dem in Kontakt. Und das ist das, was mich in diesem Moment eigentlich am meisten braucht, dass ich nicht in die Emotion reingehe, weil ich an die Leute denke, wo ich ja wiederum dann ab und zu in der Seelsorge erlebe, oder ein guter Freund von mir, der mir letztens gesagt hat, dass er nicht mehr sich als Christ oder als religiös wahrnimmt selber. Und das hat ihm einen grossen Teil damit zu tun, was er erlebt hat in seiner Gemeinde. Und das ist das, was für mich wirklich in dem Moment schwierig macht. Und das, was hilft, ist die Hoffnung und der Wunsch, dass es sich ändert, dass sie eben in diesem Moment mit mir können vulnerabel sein und ihre Schritte machen, wo sie halt wenn, müssen, sollten, wie auch immer, machen.
Ich habe es jetzt noch spannend gefunden, wie du gesagt hast, eben, die Gespräche brauchen viel Energie und der Wunsch, dass die Gespräche auch ergebnisoffen bleiben, dass man nicht einfach mit schon gefestigten Meinungen das Ganze reingeht. Und gleich, also jetzt meine Meinung, ist ja gleich der Wunsch, dass es Ergebnis daraus resultiert, und zwar mehr Toleranz, mehr Akzeptanz und schlussendlich auch wirklich Repräsentation. Und wenn einfach irgendwelche Kirchen zwar sagen, ja, jetzt sind wir ergebnisoffen, aber schlussendlich sie gleich bei ihrer abweisenden Haltung bleiben, fände ich es ja auch schade. Also ich weiss nicht, ob ich könnte sagen, ich möchte, dass Gespräche ergebnisoffen sind, weil, also wenn ich jetzt so überlege, wäre der Wunsch ja gleich eben, dass schlussendlich das Ergebnis oben ist, und zwar, dass Kirchen da endlich mal vorwärts machen.
Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders aus dem Punkt raus, dass ich weiss, wenn ich ein Ergebnis im Kopf habe. Erstens bin ich nicht Mitglied von dieser Gemeinde. Ich weiss nicht, was die Gemeinde braucht oder was ihr nächster Schritt ist. Und zweitens, wenn ich das Ziel im Kopf habe, wo sie hin müssen, dann können sie nicht das Vertrauen zu mir haben, dass ich mein Ohr offen habe für sie. Und eigentlich, was ich mache in diesen Gesprächen, ist, ich öffne mein Herz und mein Ohr für mein Gegenüber, genau an dem Punkt, wo mein Gegenüber ist, in der Hoffnung darauf, dass mein Gegenüber sein Herz und sein Ohr kann öffnen für queere Menschen, genau an dem Punkt, wo sie sind. Mein aktuelles Ziel ist nicht, dass Gemeinden toleranter werden, sondern quasi mein Ziel ist, dass sie lernen, vulnerabel zu sein und ein offenes Herz und Ohr zu haben in Bezug auf queere Menschen. Ich glaube, wenn man wie zuerst die Hürden auch, mit dem sage ich natürlich, das ist quasi ein Ziel, wo ich schon das Gefühl habe, das ich verfolge, aber es ist mehr, ich probiere das ihm als Beispiel wie gegenüber ihnen zu leben und habe die Hoffnung, dass es eine Ausstrahlung hat auf den Gemeindealltag. Und man weiss einfach, der direkte Kontakt mit queeren Menschen ist das, was am meisten hilft, Vorurteile und vor allem negative Vorurteile abzubauen. Ist eigentlich in der Studie, wo es geht, sieht man, wer kein Vorurteil hat, wird nicht mehr haben, wenn er einer queeren Person begegnet. Wer wenige hat, wird weniger haben, wenn er einer queeren Person begegnet. Und wer viel hat, wird vielleicht weniger oder gleich bleiben. Je nachdem, es braucht halt auch Wiederholung macht den Meister, oder?
Ja, okay, das leuchtet mir schon so ein, ja. Bin schon verstanden.
Und gleichzeitig, also ich verstehe deine Frustration. Also ich habe jetzt dann Frustration rausgehört und die verstehe ich absolut. Ich studiere ja auch noch Theologie an der Uni und wir haben dort Kommilitoninnen, die in ganz konservativen Freikirchen unterwegs sind. Ich schätze die Leute als Menschen, aber ich schätze nicht, was sie für theologische Outputs machen, teilweise auch auf YouTube mit viel Zuhörerschaft und Zuschauerschaft. Und wo mich quasi dann konsterniert, wie wenig Menschenliebe da mir entgegenkommt. Weil es wird einfach über eine Personengruppe geredet, es werden Vorurteile reproduziert, anstatt mit Personen aus dieser Gruppe zu reden. Und dort erlebe ich viel Frustration, weil ich einfach merke, sie kommen nur in die Phase, wo sie sich sicher fühlen. Das heisst, wir haben zum Beispiel ein Seminar zu LGBTIQ in der systematischen Theologie und es ist wirklich einfach so quer durch das Thema durchgegangen, so ein bisschen mit einem ethischen Blick teilweise. Und wir haben eine Person aus dieser konservativeren Bubble gehabt, die gekommen ist in das Seminar, von etwa 30 Leuten, die das Seminar besucht haben. Und ich habe vielleicht den Eindruck gehabt, er ist der Abgesandte, der geschickt wird, um reinzuschauen und das abzuchecken. Und das ist mega toll. Aber es ist mega schade, weil ich nie nicht weiss, wie komme ich an die Leute hin? Hm. Wie kann ich ihnen zeigen, hey, ich finde vielleicht gewiss nichts Scheisse, wo du denkst oder sagst. Aber ich möchte dir begegnen. Aber ich brauche dich. Du musst auf mich zukommen. Du musst auch in die Begegnung hineingehen. Das ist meine persönliche Frustration. Dass das Gefühl an viele Leute entziehen sich dieser Begegnung.
Hm.
Ja.
Das würde sich ein bisschen mit unserer Beobachtung decken, Dani, gell? Dass sich viel so ein bisschen dem Thema einfach, wir tun so, als würde es nicht existieren, wir kümmern uns nicht darum und dann müssen wir es auch nicht lösen, in dem Sinn.
Voll. Und wenn dann mal irgendwie mehr an das Thema herkommt, dann tun wir einfach die einfachste Antwort zücken, die einem gerade in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, Sarah, ob du dich auch noch das magst erinnern, wir haben mal, wo wir am IGW noch studiert haben, ist mal irgendein ein Themenmorgen gsi zum Thema Transgender. Das war damals während Corona, das heisst, es ist über Zoom ist das gelaufen und da haben ein paar Leute Sachen in den Chat reingeschrieben. Und die eine Person hat dann irgendwie in den Chat reingeschrieben, ja, aber in der Bibel steht doch genau geschrieben, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist, irgendetwas. Ich kann mich erinnern, ich habe dann auf den Kommentar geantwortet und gesagt, ja, in der Bibel steht das, was du da reinlässt.
In der Bibel steht auch nichts über Autos oder Internet. Ich weiss nicht, wie wir mit dem sollen umgehen, wenn wir noch in der Bibel sind.
Darum habe ich kein Auto. Also.
Ja, bist du bibeltreu, Dani?
Ich glaube, die Bibel ist auch viel in diesen Themen gar nicht zielführend. Also ich liebe die Bibel. Jetzt muss man an dieser Stelle, also ich habe eine grosse Hochachtung vor diesem Buch und ich will das Buch ernst nehmen. Und das bedeutet eben, dass ich das ganze Buch ernst nehme in seiner Vollkommenheit und in seiner Vielschichtigkeit, nenne ich es jetzt mal. Aber wenn wir eben die biblischen Argumente bringen, wenn wir die Schlaghammer bringen, kommen wir nie in Beziehung. Wir kommen nie in Kontakt und lassen uns nie richtig zu. Und ich glaube, darum ist so die hermeneutische Diskussion, ist jetzt die Bibel historisch genauso passiert oder nicht? Und bedeutet das Wort jetzt genau das oder nicht? Das ist gar nicht zielführend in diesen Diskussionen eigentlich.
Ja, und das ist das, wenn du ein Bibelverständnis hast oder dich auf Traditionen berufst oder irgendetwas, dann kannst du Argumente bringen, wie du willst, das wird sich nicht ändern. Wenn die Leute fertig und fix sind in ihrer Meinung, dann kannst du rütteln, wie du willst, dann gibt es den nächsten Bibelvers, oder? Das, was wirklich auch in meiner Meinung nach oder bei mir selber mich verändert hat, ist die persönliche Begegnung. Eigentlich die Erfahrung, die nachher wie wertvoll ist, um jemanden zu ändern oder eine Meinung zu ändern. Aber ja, wie machst du Erfahrungen, wenn du dich gar nicht auf die Begegnungsräume einlässt? Das ist halt echt schwierig.
Ich glaube, etwas, was passiert in immer mehr Gemeinden, ist etwas, von dem du mir auch schon erzählt hast, und zwar, dass Pastorenkind sich outet. Also ich habe Gänsehaut, wenn ich an das denke, weil ich stelle mir das als ultra schmerzhaften Prozess vor, in einer Gemeinde aufzuwachsen, wo man hört regelmässig, dass das, was man fühlt, nicht richtig ist. Und wir haben gerade diese Woche in so einer Gruppe von queeren Theologiestudierenden und haben gerade dort über das Thema geschwätzt und die haben gefunden, ja, aber es tut sich etwas in einer Gemeinde. Ich habe zum Beispiel das Beispiel aus meiner Gemeinde und da hat sich das Kind geoutet und so und ich habe gefunden, mega schön, dass sich etwas geändert hat nach dem Outing. Aber auch mega traurig, wie viel Leid es braucht, bis Leute erstmal bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe in meinem Podcast, den ich mache, was ja auch so ein bisschen einer der Gründe ist, warum wir gesagt haben, wir treffen uns, der heisst das Queere einmal eins und sollte ab der Pride Zürich, also ab dem 15.06. erscheinen. Dort habe ich dürfen mit der Anna Rosenwasser darüber reden, wieso wir in unserer Gesellschaft über queere Themen sollten schwätzen. Und wir haben dann auch dafür einen Pastor geredet, den ich kenne und über ein Gespräch, das ich mit ihm kam. Und er hat, wie seine Frage war, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie als Gemeinde oder als Verbund, als pfingstliche Kirche bei der Haltung bleiben, dass Homosexualität Sünde ist und trotzdem liebevoller und ernsthaft und glaubwürdig liebevoller mit queeren Menschen umgehen. Und Anna hat auf das reagiert mit, ja, die Sache ist halt, die Queerfeindlichkeit, das mangelnde Wissen, die fiesen Aussagen, die manchmal extra oder auch nicht extra sind, die haben Zahlen, die dahinter stecken. Zahlen von Menschen, die depressiv sind, die nicht mehr leben können und so weiter. Das heisst, es ist wie eine unangenehme Spannung, sage ich jetzt mal. Sagen, okay, ich bin geduldig mit diesen Gemeinden und es ist okay, dass sie ihren Weg brauchen und gleichzeitig zu merken, es geht um echte Menschenleben. Es geht um Leute, die at risk sind. Und nicht einfach darum, ob wir jetzt Haltung haben, dass es Kirchenbänke haben sollte oder Stühle, die man wegnehmen kann. Mhm.
Voll. Das ist für mich auch irgendwie ein Strub gewesen, eben jetzt DMK, wo im weltweiten Verbund sich ja geöffnet hat und gleichzeitig aber so eigentlich hohe Freude und gleichzeitig aber auch so, hey Scheiße, es sind so viele Leute auf der Strecke geblieben. Es sind so viele aufgrund von dem gesagt, hey, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich bin so verletzt. Wenn ich 30 Jahre lang höre, dass irgendwie, dass ich nicht richtig bin, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich irgendwie verkehrt bin. Und es ist ja nicht so, ich habe manchmal auch das Gefühl, Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, die haben das Gefühl, ja, du musst halt einfach irgendwie ein bisschen beten und dann ändert sich dann deine Haltung oder dann findest du dann plötzlich Frauen attraktiver oder ich weiss doch auch nicht. Und es ist ja ähnlich wie beim Heilen von körperlichen Gebrechen. Nein, es funktioniert eben nicht wie ein Wunschkonzert. Und ein EMK, wo Konversionstherapien verbietet, auch ein EMK hat so viel Schuld auf sich geladen, so viele Menschen ausgeschlossen und macht es wahrscheinlich auch zukünftig nicht hundertprozentig viel besser, nur weil die Öffnung da ist, heisst es noch lange nicht, da warten wir jetzt mal ab. Aber ja, das finde ich schon krass, wie viele Menschen da auf der Strecke bleiben. Vielleicht kannst du mal Zahlen nennen, du bist der Fachmann. Hast du irgendwie gerade auswendig irgendeine Zahl?
Jeder siebte Jugendliche, der trans ist, hat regelmässig suizidale Gedanken. Etwa 40% von allen Transmenschen haben einen versuchten Suizid hinter sich. Andere Zahl ist auch, dass 30% von allen Transmenschen ihren Job verlieren nach ihrem Coming-out im Betrieb. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel, jetzt bleiben bei Transmenschen, weil das mein absolutes Fachgebiet ist, sozusagen, wenn bei Transmenschen zahlt, dass weniger als 1% von allen Transmenschen, die eine Geschlechtsangleichung machen, irgendwann aufhören mit der. Weniger als 1%. Der Regret auf Deutsch.
Bereuen oder Reue.
Genau. Der Reue ist extrem tief in Bezug auf geschlechtsangleichende Operationen. Ich glaube, die letzte Studie, die ich gelesen habe, bei Transmännern, das war eine grosse Studie, hat bei Transmännern eine Bereuungsrate von 0,3% gefunden in Bezug auf irgendeine Operation oder Angleichungsmassnahme, die sie gemacht haben. Also, wir haben auf der einen Seite den grossen Berg von psychischen Leiden, der rum ist, wenn queere Menschen ihr Sein nicht leben können. Und auf der anderen Seite haben wir quasi die Zahl, die zeigt, wenn man es leben kann, sind die Leute glücklicher und sie bereuen es nicht. Es ist nicht eine Phase, die nach 2 Jahren vorbeigeht und nachher bricht alles zusammen, sondern über eine lange Zeit sind die Leute glücklicher und das kleine Prozent, wo die Sachen bereut, oder also das Bereuen ist extrem klein im Verhältnis auch zu anderen medizinischen Eingriffen jetzt zum Beispiel, und die, die es bereuen und aufhören mit einer Geschlechtsangleichung, das sind 20% von 1%. Also es ist mega eine kleine Zahl, wo dann wirklich aufhört und permanent aufhört und viel, und die anderen 80%, wo irgendwann mal ihre Geschlechtsangleichung pausieren, machen das, weil sie ihre Gemeinde verlieren, weil sie aus der Familie ausgestoßen werden, weil sie ihre Arbeit verlieren, weil sie einfach das soziale Netz nicht haben, um ihren Weg weiterzugehen. Also wir haben wie quasi die, ich sage jetzt mal, die Haufen an Zahlen, die ja, ein deutliches Bild machen.
Ich finde das sehr interessant, vor allem jetzt auch die Zahl, dass es weniger als 1% ist, oder das bereut. Weil, ich weiss noch, als ich in der Kirche war, das ist das Argument Nummer 1, wo man immer gesagt hat, damit, ja, es gibt da die Person, die hat Geschlechtsangleichung gemacht und hat das bereut und hat sich wieder zurück operiert. Und da hat man so in der Jugendgruppe so Videos geschaut mit den Leuten, die Interviews geführt haben. Und es ist natürlich, die Zahl ist künstlich mega aufgeblasen worden. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, also es ist suggeriert worden, dass ich die zweite oder dritte Person das bereut.
Zwei Sachen an dieser Stelle. Ich bin ja als Fachperson da. Deine Aussage, die du gerade gemacht hast, ist mega ein einfaches Learning für uns. Du hast von umoperieren geredet. Überhaupt nicht schlimm, ist so die Sprache, die genutzt wird.
Oh,
wir reden in der Community. Alles gut. Das ist mir wichtig. Wie gehen wir mit so Sachen um? Viele Leute werden sprachlos, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Mein Versuch ist, alle korrigieren, wenn ich das Gefühl habe, die Person ist genug standhaft und safe, dass sie auch damit umgehen kann. Und es ist nie böse gemeint, sondern so wie ich bei gewissen Themen, zum Beispiel Behinderung oder chronische Krankheit oder so, einfach nicht das Fachvokabular habe. Aber wir reden meistens von Geschlechtsangleichung, weil umoperieren tun sie also ab dem Fieber kommen und einfach so zack und dann wären wir jemand anders oder so die Veränderung. Es geht mehr darum, eigentlich einen Körper anzugleichen an das, was man empfindet, wer man ist. So. Punkt 1 abgehakt. Zweite ist, dass es natürlich gut funktioniert, mit dieser Angst zu arbeiten. Und für die Medien ist es ultra interessant, die Horrorgeschichten zu bringen. Leute, die 14 Operationen hatten und dann halt mega unglücklich waren damit. Oder Leute, die nach 15 Jahren entschieden haben oder zum Schluss gekommen sind, dass sie doch nicht dran sind. Also die Sensationsgeschichten, die funktionieren einfach ultra gut in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso es so überrepräsentiert ist. Und ich erlebe das auch in Beratungsgesprächen, dass Leute, wenn ich sage, hey, es ist einfach so eine kleine Anzahl, dass Leute unglaublich überrascht sind, weil sie es immer anders wahrgenommen haben in ihrem Alltag und in dem, wie sie die Medien lesen.
Und das bestätigt ja eigentlich auch so ein bisschen, wo auch ins queere Thema hineingeht, das habe ich beim letzten Mal gesagt, dass die Repräsentation auch gerade in den Medien von der allgemeinen queeren Community, jetzt nicht nur auf Trans, teilweise ja auch sehr bunt ist. Ich habe es übersexualisiert dann genannt, also ich finde gerade eben so Pride und so, da habe ich manchmal meine Fragezeichen. Gerade wenn man mit Kind zum Beispiel geht, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Und das ist aber dann das, was in den Köpfen der Leute steckt, oder? Also alle Schwulen sind so tuntig. Das ist sowieso, das ist einfach ein Muss. Dass aber der Nachbar und der Brüder und weiss nicht was, alle überhaupt nicht so sind und trotzdem schwul. Das ist wie so, das wird auch wie überrepräsentiert oder wie aufblasen oder ich weiss doch auch nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist bei den Transleuten mega, mega ähnlich. Und ich dann manchmal das Gefühl habe, sie verwechseln es auch ganz oft mit Travestie oder mit Drag oder so. Ich weiss nicht, vielleicht kannst du da mal noch etwas sagen dazu. Hast du das Gefühl, dass das eine Verwechslung ist? Dass man wie das Gefühl hat, das sind dann alles so übergeschminkte und weiss nicht was. Dabei, normalerweise erkennt man es ja nicht ganz so einfach.
Genau, also die Leute haben die Fehlannahme, dass man alle Transmenschen angesehen, dass sie trans sind. Und ich habe zwei Arten und Weisen, wie ich diese Fehlannahme alle ausnutze in gewissen Weiterbildungskontexten. Eine ist, dass ich eine Folie bringe und auf dieser Folie hat es 20 Leute drauf und ich stelle die Frage in die Runde, wie viele Leute auf dieser Folie sind trans. Und de facto hat es 3 Leute auf dieser Folie, die nicht trans sind und alle anderen sind trans. Und es ist immer wieder schön zu merken, wie die Leute von 2, 3, 4 Leuten ausgehen, weil sie halt denken, es müsste viel sein, weil der jetzt da ist und über das Thema redet und nicht checken, dass ihr viel einfach inkorrekt ist. Das ist so das eine. Das andere, was ich mache, ist, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, vor allem, dass ich erst, nachdem ich die erste Hälfte von meinem Programm gemacht habe, erzähle, dass auch ich trans bin. Und ich habe regelmäßig in diesem Kontext, dass ich sehe, wie das Weltbild von einem Jugendlichen zusammenbricht in dem Moment. Und ich probiere das auch immer aufzufangen. Es sind meistens auch die Jugendlichen, mit denen ich das Gespräch ein bisschen mehr suche, die auch mehr Fragen stellen. Also sie suchen das Gespräch dann auch mehr. Aber sie realisieren dann, wie man sieht, es jetzt nicht einfach an. So, sie haben mich als Cisma, also Cis ist das Gegenteil von Trans, also eine Person, bei der das Geschlecht, wo man empfindet, mit dem übereinstimmt, was man zugewiesen bekommen hat bei der Geburt. Und ein Transmann ist genau das Gegenteil jetzt in dem Fall. Und sie haben mich als Cisma wahrgenommen und sind dann wie konfrontiert damit, dass ihr Bild von was ist Trans und die Realität nicht übereinander passen. Und das hat einen sehr grossen Lerneffekt. Gleichzeitig finde ich, auch die extravaganten Leute sind nicht abzuwerten, weil sie sich so verhalten oder geben. Also es ist wie so, ich habe das Bedürfnis, dass die Leute checken, dass wir genauso normal sind wie alle anderen, aber wir sind eben normal, egal ob wir uns jetzt glitzernd, schimmernd zeigen oder ob wir uns nicht glitzernd, schimmernd zeigen. So wie die Frauen gewisse quasi gerne High Heels und Kleider anhaben jeden Tag und glitzernd, schimmernd. Und andere eher so in dem Einheit, also irgendwie so mit Hosen und so, ich sage jetzt mal, nicht langweilig, aber einfach so unauffällig, so unauffällig unterwegs sind. Und so ist es auch bei Transleuten, oder? Und bei Transmenschen wird es halt einfach nochmal viel mehr gewertet als bei Cis-Menschen. So.
Ja. Und bei einer Pride ist natürlich auch, dann geht es ja um einen Anlass, dann tut man sich aufbrezeln und so. Also es ist natürlich dann auch ein Extrem von dem her.
Ja, ich habe noch nie jemanden gehört, sich beschweren über die Fasnacht.
Stimmt. Oh, das ist ein gutes Ding, das sage ich nächstes Mal.
Sehr gut, Beispiel.
Ich glaube, es ist auch, Leute, also genau, Pride ist nicht unser Alltag und bei der Pride sind zwei Sachen sind wichtig. einerseits, es ist auch cool, sich einfach mal aufzubrezeln. Aber so wie sich Leute für eine Hochzeit aufbrezeln und wie sich Leute für die Fasnacht total speziell anlegen und so, machen wir das halt auch für Pride. Und das Zweite ist, wenn ein Thema so unterrepräsentiert ist in unserer Gesamtgesellschaft und die Leute haben im Moment das Gefühl, es sei extrem überrepräsentiert. Aber ich glaube, bei der letzten Filmstudie, die ich gesehen habe, ist die Anzahl queerer Charaktere bei unter 3% gelegen in den bekannten Filmen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das so viel wäre, aber es ist halt, wenn von 0 auf 1 ist einfach eine grosse Steigerung so. Und ich glaube, darum ist auch so, dass die Menschen an der Pride sich nochmal, sag ich mal, extravertierter zeigen und geben, weil man halt wie versucht, dass die Leute wie die Aufmerksamkeit dem auch schenken. Und das funktioniert halt über das auch irgendwo gut.
Was würdest du zu meinem Vorwurf sagen, es ist übersexualisiert? Also ich finde es dann teilweise schon unangenehm, muss ich wirklich zugeben.
Zu dem gerade noch eine zusätzliche Frage, die ich glaube, beide kannst beantworten. weil das ist übersexualisiert ist, das nenne ich eine zeitweise auch wahr. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nie an einer Pride gewesen. Ich habe nur Ausschnitte von der Pride selber gesehen. So viel zu dem. Doch, ich meine, Pride tut ja alle queeren Menschen repräsentieren. Und es gibt ja auch aromantische und asexuelle Leute, die gehören ja rein. Und ich habe von solchen Leuten auch schon gehört, dass sie sich überhaupt nicht abgeholt fühlen von der Pride-Bewegung, weil dort wird sehr viel Übersexualität definiert und solche Menschen können sich ja genau nicht mit dem identifizieren.
Gute Frage.
Also,
du kannst den Pride-Hut anlegen.
Also die Aero-Ace-Community, wie wir das nennen, also die Leute, die aromantisch, asexuell und teilweise auch Angeschlechtlichkeit.
Kannst du schnell erklären? Ich bin nicht sicher, ob die Leute das wissen.
In der Community gehen wir, oder in der Queer Theory, also in der queeren Theorie, nicht Theologie, die gibt auch ein bisschen was anderes, gehen wir davon aus, dass es einen Unterschied gibt zwischen sexueller und romantischer Anziehung. Also ich kann zum Beispiel mich romantisch nur zu Frauen anzogen führen, aber sexuell zu beiden oder zu allen Geschlechtern. So. Und es gibt Menschen, die haben weder eine romantische noch eine sexuelle Anziehung gegenüber anderen Personen. Und es gibt Menschen, die sagen, sie fühlen sich angeschlechtlich, das heisst, sie haben auch kein Geschlechtsempfinden. Sie fühlen sich nicht als Mann oder als Frau, aber sie fühlen sich auch nicht wie irgendetwas dazwischen, sondern sie haben einfach kein Empfinden in diesem Bereich oder keine Selbstwahrnehmung bezüglich Geschlecht. Und die Trans-Community ist auch lange nicht wahrgenommen worden und ernst genommen worden in der Pride-Bewegung. Aero-Ace ist so eins der nächsten Themen. Polyamorie, Menschen, die mehr als nur eine Person lieben gleichzeitig, sind auch so eine Gruppe. Es gibt viele Gruppen, die noch zu unsichtbar sind in der Pride. Es ist eine Bewegung, die lang vor allem durch homosexuelle, weisse Männer geprägt war, obwohl von Anfang an dunkelhäutige Personen, Transpersonen, aromantische Personen ganz wichtige Personen sind in der Bewegung, aber sie sind wie eine Minorität eine Minderheit in der Minderheit gewesen, sozusagen. Und an dem sind wir am Arbeiten. Und Slow and Steady, also das Aero-Ace-Spektrum, ist ein Thema für eines der nächsten Mottos. Wir haben jetzt das Jahr halt das Motto das von dem Jubiläum, das wir haben wollen machen. Aber es ist das Ziel, in den nächsten Jahren dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und sie sind das Jahr zum Beispiel an der Pride auch Leute von vom Aero-Ace-Spektrum, die auf der Community-Bühne, also auf der Politik-Bühne, Reden halten, über was wir uns sehr freuen. Das ist so das eine. Und das andere mit der Übersexualisierung ist eine total schwierige Frage.
Du kannst nur verlieren.
Es hat aber verschiedene Aspekte. Wir haben den Aspekt, dass wir eine Community haben, wo die ganze Sexualität von der Community ist systematisch unterdrückt worden über Jahrzehnte hinweg. Und aus dem heraus ist eine starke Sexpositivität entstanden, also wo man quasi versucht, die Tabuisierung zu lösen und wie zu normalisieren, dass eigentlich ein sexuelles Wesen sein. Das bedeutet auch, und das beinhaltet, egal ob man quasi sexuelle Anziehung fühlt oder nicht, auch sexuelle Menschen sind in dem Sinn sexuelle Wesen, aber halt ohne das. Also, es hat wie verschiedene Ausprägungen, dass das normal ist und dass es nichts Anrüchiges gibt, egal welche Sexpraktik oder wer man liebt oder wie auch immer. Und ich glaube, diese Sexpositivität ist das eine. Es ist so der Befreiungsschlag, aus dem wir sind unterdrückt. Und ich schätze das auch sehr. Ich finde auch, dass es nicht per se etwas an dem gibt, was problematisch ist. Natürlich können wir über das Thema Nacktheit reden, an Prides, wo es manchmal gibt, wo aber zum Beispiel bei uns in der Schweiz eigentlich nicht vorkommt. Also da sind die Leute nicht nackter als in der Body. Und wenn wir mit der Body kein Problem haben, können wir mit der Pride kein Problem haben. Das ist zum Beispiel in Berlin ein bisschen anders. Mm. Ich finde, Kinder an der Pride sind wichtig, weil es gibt Familien, ihre Familien, die Kinder haben. Die gehören als Familie auch zu der Community dazu. Und wir müssen natürlich probieren, ein Umfeld zu schaffen, wo die sich sicher und wohl fühlen, wo eben dann nicht sexuelle Handlungen oder so stattfindet. Aber ehrlich gesagt habe ich an einer Pride noch nie sexuelle Handlungen mitbekommen. Und ich bin jetzt noch ein paar Jahre immer gewesen, hingegen an Cis-Hetero-Partys schon das eine oder andere Mal.
Kannst du viel machen?
Ich meine, so Sex auf dem WC in einer Disco.
Aha, so meinst du.
Ist auch schon so. Also, oder auch, ich meine, das Ummachen, das ist etwas, was an allen Orten passiert. Aber ich habe jetzt nicht mehr sexuelle Handlungen mitbekommen an einer Pride als irgendwo sonst. Ich glaube, dort ist unsere Gesellschaft auch sehr übersensibel. Ja, also es ist so ein bisschen, wenn zwei Männer sich küssen, ist es viel intimer fürs Umfeld, als wenn ein Mann und eine Frau sich küssen, was eigentlich total unlogisch ist. Und ich bin jetzt persönlich auch nicht der Typ, der Freude hat, wenn Leute in meiner näheren Umgebung sehr intim miteinander werden. Dann entferne ich mich in aller Regel, egal welches Geschlecht und welche sexuelle Orientierung. Und ich meine, in unserer Gesellschaft ist alles übersexualisiert.
Hm,
wir haben Kinderkleider, die aufsteht, I am sexy. Also.
Ja, und ich habe mit dem überall Mühe. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, Pride, überhaupt nicht, sondern wirklich generell, wo ich einfach finde, oh, es ist so. Eben, gerade wenn mit Kind, finde ich es irgendwie schwierig. Aber das heisst, man könnte ja bei der Pride, allenfalls gibt es jetzt einen Familienteil, weißt du, wo dann halt Familien sind oder so. Habt ihr das?
Es gibt eigentlich immer einen Familienbereich, aber wie gesagt, es ist eigentlich auch, ich habe noch nie von einer Familie, die tatsächlich von Pride kommt, wirklich das, die Kritik gehört. Mhm. Also für mich ist das eine Kritik, die ich oft von Leuten von außerhalb höre, die eigentlich nicht an unsere Anlässe kommen. Und logisch, wenn man an die Afterparty geht, ist das eine andere Geschichte. Aber eben, das ist auch, wenn ich irgend an eine Cis-Hetero-Party gehe, wo viel getrunken wird, ist das auch eine andere Geschichte. So. Aber an die geht man ja nicht mit den Kindern.
Ja, stimmt schon. Ja, und wenn ich ehrlich bin, habe ich es, also ich habe das vor allem aus dem deutschen Umfeld so ein bisschen. Also ich habe Bilder von diesen Puppy Dogs zum Beispiel so im Kopf. Und dann irgendwie letztes Jahr ist glaube ich irgendwann ein Mädchen so ein Käfig rein da. Also ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Und irgendwie habe ich glaube das so ein bisschen im Kopf. Aber das ergibt Sinn. Und ja, wir sind Team Stock im Arsch. Irgendwie. Oder ich bin vielleicht Team Stock im Arsch, ich weiß es nicht.
Das finde ich sehr überraschend.
Schon, gell? Ja, das
ich jetzt im Fall auch.
Ehrlich?
Also, würde ich jetzt nicht so einschätzen, nein. Ja. Ich bin es, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, nein, wie soll ich sagen? Nein, ich habe eigentlich in dem Sinn auch kein Problem, aber ich glaube, so, wenn es so nahe ist, dann finde ich es vielleicht auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht bin ich es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss endlich mal an Pride. Das ist es einfach.
Ich merke, du hast vorhin die Puppy Dogs ins Spiel gebracht. Also der Puppy-Fetisch. Und aber auch dort, auch an der Fasnacht kommen die Leute verkleidet. Und teilweise auch anzüglich verkleidet. Wieso machen wir einen Unterschied zwischen der Pride und der Fasnacht? Also ich meine, also die Menschen, die sich zum Beispiel als indigene Personen aus Amerika verkleiden oder als Krankenschwestern oder als Cowboys, was ja teilweise auch noch andere schwierige Implikationen hat und hochsexualisiert sind oft.
Mm.
Und ich höre selten zu diesen Sachen gleich viel Kritik. Und das Bild mit dem Mädchen in dem Käfig, zu dem habe ich mal das Fact-Checker-Video gesehen, aber ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, was genau Quintessenz war.
Vielleicht findest du es ja.
Sind, wenn ich es finde, vielleicht dann können wir es irgendwo vernetzen. Mhm. Ja, genau.
Mhm.
Und ich glaube, also gehen wir jetzt mal davon aus, das ist passiert und es ist weird.
Mhm.
Ich habe nichts gegen das. also wenn man es genauso wie bis so in den Medien quasi auch vermittelt wird, passiert. Und das ist nicht richtig und so weiter, wenn es so passiert ist. Aber was mir auffällt in Bezug auf Queer-Themen ist, dass die Negativbeispiele sehr prominent hervorgehoben werden, immer.
Das stimmt.
Und das ist halt auch ein Ausdruck von dem, dass wir in der Queer-Community viel mehr unter Argus-Augen sind. Und was ich vorhin auch sagen ist, die Sexualisierung von queeren Menschen kommt nicht nur aus der Queer-Community, sondern kommt auch von außen. Der Narrativ, den wir in unserer Gesellschaft ganz lang hatten, ist, dass homosexuelle Menschen promiskuitiv sind, dass sie nicht in langjährigen Beziehungen leben können. Ja. Und das hat einen absolut speziellen Effekt gehabt, dass es gibt viele homosexuelle Personen, die jetzt in den 40er, 50er, 60er sind, die seit langer Zeit in einer Beziehung sind und eine grosse Abneigung haben gegen alle homosexuellen Menschen, die nicht in dieser Form von Beziehung leben, die vielleicht kürzfristigere Beziehungen leben, die in offenen Beziehungen leben, weil sie so fest das eingebrannt bekommen haben. Du bist nur okay als homosexuelle Person, wenn du eine langjährige monogame Beziehung führst. Alles andere ist promiskuitiv, ist falsch, ist unethisch, ist unmoralisch. Und zum Beispiel, es gibt von Disney eine Serie, die heisst, der Film heißt Love, Simon, und nachher hat es die Serie dazu gegeben. Jedenfalls in dieser Serie, in der ersten Staffel, geht es darum, dass ein junger Mann herausfindet, dass er ein junger Mann quasi mit seiner Sexualität unterwegs ist und hat eine Freundin und nachher aber quasi am Schluss kommt er mit einem anderen jungen Mann zusammen, weil er eigentlich homosexuell ist. So weit, so gut. Zweite Staffel geht es nur darum, dass sie anfangen zusammen Sex haben. Sie haben in fast jeder Folge kommt irgendetwas vor, was mit Sex zu tun hat. Das ist nicht die Realität von homosexuellen Menschen. Mhm. Sexualität oder Sex spielt viel eine kleinere Rolle in unserem Alltag, als cis-hetero-Gesellschaft quasi uns aufdrückt. Mhm. Und ich bin nicht an dieser Position, wenn ich würde wollen, Promiskuität per se ethisch abwerten, gerade wenn ich sehe, in wie vielen vermeintlich monogamen Beziehungen, auch im christlichen Bereich, Betrügen stattfindet, wo ich dann das Gefühl habe, dann ist es doch viel fairer gegenüber voneinander, zum Beispiel sagen wir, eine offene Beziehung. Ist das nicht etwas, was ich abwerten will, wenn man eben kurzfristigere sexuelle Sexualpartnerinnen und Partner hat? Und gleichzeitig ist es wie krass, wie fest man reingedrückt worden ist. Man muss dem Bild entsprechen, sonst wird man abgewertet als homosexuelle Person, sonst ist man unethisch als homosexuelle Person. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass man wie checkt, homosexuelle Menschen sind genauso vielfältig wie heterosexuelle Menschen. Und Transmenschen sind genauso vielfältig und divers wie Cis-Menschen.
Kann das vielleicht auch sein? Ich meine, zum Beispiel, wenn man die Gesellschaft anschaut, eine Frau hat ja eigentlich viel mehr Erwartungen, was sie auch nicht getragen wird, als ein Mann zum Beispiel. Dass auch queere Menschen viel höhere Erwartungen an die getragen werden, als hetero-Menschen. Im Sinne von, okay, du bist in einer Beziehung, das kann ich tolerieren, aber wehe, sie gehen noch einen Monat auseinander oder so.
Absolut, ich glaube, man hat wie mehr Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man anerkannt und gut geheissen wird.
Ja.
Und unter dem leiden aus meiner Perspektive eben letztlich alle. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schöne an der Pride oder an der CSD-Bewegung, dass es mega fest um Freiheit geht. Und zwar um Freiheit, die uns alle könnte befreien, egal ob wir queer sind oder nicht. Weil wir realisieren anhand von queeren Themen, dass es eben nicht ein Weg gibt, der für alle gilt und funktioniert, sondern dass wir unsere Wege selber müssen und dürfen finden eigentlich. Und diese grosse Freiheit plus das grosse Bewusstsein eigentlich in der Queer Community, dass nichts passieren darf ohne Consent, ohne dass alle Ja gesagt haben zu dem, was passiert, ist eigentlich etwas, wo ich glaube, dass unsere Gesellschaft davon profitieren kann, das ernst zu nehmen in diesem Thema.
Voll gut.
Mega, ja.
Hey, ich merke es gerade, wir sind fast schon eine Stunde dran, meine Lieben. Ich habe noch 1000 Fragen. Ich weiß nicht, Dani, willst du noch eine Abschlussfrage stellen?
Ich hätte vielleicht noch eine Frage für am Schluss. Also ja, natürlich, 1000 Fragen hätte ich auch noch. Aber vielleicht eine Frage für am Schluss. Ich meine, wenn es Leute, die zulassen, und ich weiß nicht, in welchen Situationen, dass die Leute alle Singles zulassen, aber vielleicht gibt es auch solche, die selber vielleicht noch in einem christlichen Kontext inne sind und selber auch queer sind. Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, das Wichtigste, um allen queeren Menschen in so einem Kontext oder überhaupt auf den Weg zu gehen, ist, ich glaube, dass Gott ein Ja zu uns allen hat. Und zwar genauso, wie wir sind. Es ist nicht so, dass wir etwas Grundlegendes wie unsere Sexualität oder unser Geschlecht probieren, verändern, damit irgendjemand uns akzeptiert oder nicht. Gott hat uns so akzeptiert und so Ja gesagt zu uns. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist das, was ich auch hoffe, dass sich alle queeren Menschen, die jetzt vielleicht das hören, auch sich daran festhalten, egal von wem sie sonst aber wenig erfahren. Es kann besser werden und ich wünsche und erhoffe mir, dass Leute, die in solchen Situationen sind, einfach Menschen finden, die sie unterstützen. Und sei das irgendwo anonym auf einer Plattform, einfach mal mit jemandem zu reden. Wir müssen unseren Glauben nicht aufgeben, um gleichzeitig authentisch leben können. Das ist wichtig. Darf ich abschließend noch etwas zu meinem Podcast sagen?
Unbedingt.
Ja, sicher.
Also ihr habt eben gesagt, es gibt noch viele Fragen, die wir noch besprechen könnten, weil es ist so ein grosses Thema. Und mein Podcast probiert genau das abzuholen. Ich probiere für Menschen, die selber nicht queer sind, queere Themen zu erklären mit ExpertInnen aus Psychiatrie oder aus Psychologie, mit ExpertInnen aus Medizin, mit Leuten, die mit trans- und queeren Menschen unterwegs sind, aber auch mit Menschen, die das reell in ihrem Leben erlebt haben, als queere Menschen oder als Angehörige. Also ich werde eine Folge haben mit ihrer Mutter und ihrem Sohn, wo sie erzählt, wie schwierig es für sie war, wie fest sie es abgelehnt hat, dass ihr Kind trans ist, bis sie gemerkt hat, wenn ich so weitermache, verliere ich mein Kind. Und es geht eigentlich in diesen Podcast darum, man kann reinhören, der Anfang ist einfach die Erklärung zu einem Begriff und nachher der Rest vom Podcast ist ein Gespräch mit einer anderen Fachperson oder mit einer Alltags- oder Fachexpertin dazu, was bedeutet das für das Leben von Menschen. Und ich hoffe, dass der Podcast kann so ein Einstieg sein für Menschen, um sich einfach und niederschwellig mit dem Thema zu befassen. Und ich meine, ich bin auch absolut offen zum Thema aufnehmen. Die erste Staffel geht einfach um das Thema Geschlecht und geschlechtliche Vielfalt. Und ich hoffe, dass es eine zweite Staffel wird geben. Und dort bin ich total offen, ob es um das Thema Anziehung, Liebe, Sexualität, Kirche und Theologie soll gehen. Da bin ich auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute mir Resonanz geben, was dann eigentlich Fragen sind, die für sie jetzt im Moment unter den Fingernägeln brennen. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute reinhören und auch gerne schreiben und kritisieren und sagen, was sie brauchen oder wünschen.
Voll gut. Und ich finde, gerade den Aspekt von vorhin genommen, wo du gesagt hast, hey, man kann mich auch einladen in Gemeinden, in Kirchenverbünden, in Kleingruppen, was auch immer. Ich meine, jetzt ist mir vielleicht ein bisschen die falsche Zuhörerschaft, aber grundsätzlich würde ich das gerne ein bisschen streuen, dass man, weil wenn man das gar nicht weiss, ja, wie soll man auf dich zukommen? Und vielleicht hört ihr das jetzt, die zuhört, und könnt es nachher bei euch in den Kirchen einbringen oder irgendwie, nehmt doch das Angebot auch an. Und es ist ja nicht nur für die reformierte Kirche, obwohl es eigentlich reformierte Kirche drauf steht. Aber du bist für alle da.
Ich habe ein offenes Ohr für alle, die es brauchen können.
Sehr gut. Und wir haben eigentlich noch gesagt, wir wollen noch über die Buchstaben reden. Aber ich glaube, da kann man deinen Podcast hören.
Die zweite Folge erklärt die Buchstaben. Also einfach reinhören. Am 22. Juni sollte sie rauskommen.
Sehr gut. Cool.
Cool. Hey, danke vielmals. Ja. Mega wertvoll gewesen.
Danke euch fürs Zuhören und fürs Einladen.
Sehr gerne.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen.
Ja. Tschüss, vielen Dank. Ciao.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.
Jamal. Macht's gut. Ciao zusammen.
Genau. Tschüss miteinander.
Tschüss. Ciao.